Wir feiern heute ein wirklich merkwürdiges Fest, das Reformationsfest. Zum Feiern gibt's nichts, eigentlich nur etwas zum peinlichen Schämen, wenn wir uns erinnern, dass Christengemeinden und die Kirche so entarten kann und ihre Kraftquelle verliert. So soll dies ein Tag der Erneuerung und der Umkehr unseres eigenen Lebens sein. Und ich will Sie grüßen mit einem Wort Jesu aus den Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes. So denke nun an das, was du empfangen hast und gehört hast. Halte daran fest und kehre um. Wir wollen miteinander singen, liebster Jesu, wir sind hier. 127, alle drei Verse. Beten. Du, unser Herr Jesus Christus, ach, wenn wir so singen, dann wissen wir doch, wie es bei uns so viel Finsternis gibt und wie wir selbst mit unserem ganzen Wesen immer wieder teilhaben an so vielen dunklen Dingen und wie unter einem frommen Gewand so viel Böses und Sündiges wohnen kann. Aber Herr, du kannst nicht nur deine Gemeinde erneuern, sondern du kannst auch deine Leute verändern und neu machen. Und wir möchten dich um solch eine Reformation bei uns bitten, dass das nicht bloß Erinnerungen sind, sondern dass du unser Leben völlig neu gestaltest. Und dann wollen wir vor dir all das bekennen und niederlegen, was Unrecht, was sündig und was gegen dein Gebot ist. Es ist uns leid und es reut uns. Und wir wollen deine Vergebung haben, deine Erneuerung. Herr, fang du noch einmal neu mit uns an und verstoße uns nicht. Und gib doch, dass auch von diesem Gottesdienst und von diesem Tag Wirkungen ausgehen in unser ganzes Leben hinein. Und so wollen wir jetzt jeder für sich dir in der Stille all das noch sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Ersten Korinther 2 möchte ich lesen als Schriftlesung. Das bewegt ja sicher Sie alle auch. Wie kann man das Evangelium dem kritischen Menschen unserer Tage verstehbar machen? Wie kann man das möglich machen, dass jeder von der Straße weg versteht, was Jesus Christus für sein Leben bedeutet? Und da spricht Paulus, wie solch ein Reden, ein Predigen nur möglich sei. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. So kam ich zu euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Das hätten Sie nicht gedacht, dass der Apostel Paulus genau so seinen Dienst machte, wie es uns allen geht, bei jedem kleinen Wort, das wir reden müssen. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern wirkte durch den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhen sollte, sondern auf Gottes Kraft. Wir wollen nun zur Überleitung, zur Predigt, das Lied singen, Ringe recht, wenn Gottes Gnade dich nun ziert und bekehrt von dem, was wir uns mühen und auch selbst wirken müssen. 521, wir wollen die Verse 1 bis 5 und dann noch 9, 10 und 11 singen. 521.
Thank you.
Ein solches Lied genügt und wir haben für den Tag genug zu arbeiten, um wieder die Kurskorrektur bei uns neu zu ordnen. Unser laues Christenleben ist der Grund, warum so viele Menschen verloren gehen, weil sie in uns nur so viel Halbes sehen. Wir haben unseren Predigtext Philipper 2, Vers 12 und 13, Schluss des 12. Verses, Seite 208 im Neuen Testament in den ausgelegten Bibeln. Philipper 2, Vers 12, am Ende und 13. Wir haben den alten Luthertext noch im Ohr, wo es hieß, schafft, dass ihr selig werdet. Hier heißt es jetzt, müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch das Wollen wie das Vollbringen wirkt zu seinem Wohlgefallen. Herr, jetzt hilf du, dass es dazu kommt, dass beides zu deinem Wohlgefallen zusammenklingt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im letzten Jahrhundert war Georg Müller in England, in Bristol, ein weit über die Grenzen seines Landes hinaus bekannter Glaubensmann. Er war berühmt für die Wunder, die er erlebte, einfach auf sein schlichtes Glauben hin. Er war so felsenfest davon überzeugt, wenn ich Gott bitte, dann wird er mir geben, was ich erbeten habe. Und er hat dann ohne irgendwelche Mittel ein großes Kinderhilfswerk begonnen mit einer Fülle von Rettungsanstalten. Er hat über viele Jahre hinweg ohne feste Einkünfte 5000 Kinder täglich versorgt, die er aus den Elendsquartieren herausgezogen hat. Und zu diesem George Müller kam eines Tages ein junger Mann und sagte, ich brauche Ihre seelsorgerliche Hilfe. Ich habe Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich bin ein so labiler Mensch, ich komme schon morgens nicht aus dem Bett raus. Könnten Sie nicht einmal über mir beten, dass Gott mir neue Kraft und Festigkeit schenkt? Ich möchte dieses alte Übel besiegen. Ich möchte ein Mensch werden mit Entschlossenheit und Kraft. Dann lachte George Müller und sagte, das will ich gern tun, wenn Sie mir vorher eins versprechen. Ja, bitte. Du musst mir jetzt nur versprechen, dass du morgens um 5 Uhr den einen Fuß zum Bett heraushängst. Dann will ich dafür beten, dass Gott dir die Kraft gibt, auch noch den anderen nachzuziehen. Das war reife Seelsorge. Auf den Willen kommt es an. Auf den Willen kommt es an. Darüber muss ich jetzt einmal predigen. Es gibt so viele Leute, die fromm beten und sagen, lieber Gott, hilf mir. Ich möchte doch glauben. Gib mir Glauben. Aber ich weiß nicht, ob das gescheit gebetet ist. Wo Jesus sagt, glaube nur. Warum wollen Sie ihn denn bitten? Wenn er sagt, Sie könnten es. Und wenn Sie ihn bitten und sagen, Herr, ich will doch mehr lieben, hilf mir, dass ich in den Spannungen, in denen ich lebe, besser lieben kann, das ist ein dummes Gebet. Es klingt sehr demütig und fromm, aber es ist dumm. Denn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Er befiehlt es ihnen. Und Jesus gibt ihnen ja keine Befehle, die sie nicht tun können. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Was ist jetzt los mit dem Willen? Unter den Christen gibt es gleich erregte Diskussionen, die sagen, du, jetzt bringst alles durcheinander, pass auf, heute haben wir Reformationsfest. Da hat Luther eine Schrift geschrieben vom unfreien Willen gegen Erasmus und ich weiß alles, ich hab das studiert. Aber vielleicht haben Sie es nicht genügend gründlich gelesen, was Martin Luther in dieser Schrift wirklich sagt.
Das stimmt, dass man in seinem Willen elend scheitern kann. Und das haben wir alle schon erlebt. Wir haben uns bemüht und gekämpft und gerungen, um die dunklen Dinge in unserem Leben herunterzudrücken. Wir wollten schon gegen die ganze massive Macht der Finsternis ankämpfen und es ist uns nicht gelungen. Wir haben versucht, das alles aus unserem Leben herauszudrücken. Wir singen so gern in unserer Bibelstunde das Lied, wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Jetzt darf man doch nicht auch noch heute Morgen an den Willen appellieren und so tun, als ob ich das alles könnte. Es kommt, wenn hier keine Klarheit für uns besteht, zu einem ganz merkwürdigen Denken bei Christen, die dann sagen, ich kann ja letztlich eben doch nichts dafür. Ich habe so oft gebetet. Ich habe Gott so oft um die Erneuerung meiner Ehe gebeten. Ist nichts passiert. Habe Gott so oft gebeten, dass unser Verhältnis in der Familie neu wird. Ist nichts passiert. Und wir haben etwas bei uns versäumt. Daher rührt es ja, dass in den reformatorischen Kirchen, in unserer evangelischen Kirche eine so große Trägheit herrscht. Dass man weithin Angst hat vor einem Ruf zur Entscheidung, man gleich abwinkt und sagt, ach, wir können doch gar nichts tun, wir sind doch sündige Menschen und das soll man doch bitte lassen und ich will das gar nicht hören. Jeder Aufruf in der Ethik, im Verhalten, im Leben, den wir geben und sagen, brich mit dem Finsteren und lass die Sünde deines Lebens, die wird von uns gleich abgeblockt und sagen, ach, ich kann ja gar nichts machen. Das wissen wir doch, dass allein die Erlösung Jesu mich heilen kann. Und wenn die Erlösung Jesu dann in meinem Leben nicht kommt, dann sagen wir, dann wird das ja gute Gründe bei Gott haben. Wahrscheinlich will er das nicht. Und darum ist es gut, dass Gott in seinem Handeln auch in der Reformation weiterging und es dann in den Erweckungsbewegungen immer wieder ganz stark auf den Leuchter gestellt wurde. Ich muss das ergreifen mit einer ganz entschlossenen Hinwendung zu Jesus Christus. Und nicht, dass Sie denken, das wäre eine neue Lehre. Das hat Luther und die anderen Reformatoren immer vertreten. Der Glaube ist doch nicht etwas, der uns lässig und träge macht. Im Gegenteil, der Glaube macht uns aktiv. Der macht unser ganzes Wesen neu, ist Licht und Leben und Kraft im Herzen, heißt es einmal in den Bekenntnisschriften. Dort wird ein Mensch fest und stark. Wie oft hat Jesus an den Willen appelliert? Wer mir nachfolgen will, wer mein Jünger sein will, er hat uns doch gerufen, kommt her zu mir. Da können Sie nicht sitzen bleiben und sagen, Herr, ich bete, lass mich kommen. Nein, nein, Sie können nicht beten, lass mich kommen. Die Füße gehören Ihnen. Mit denen müssen Sie schon selber laufen. Ihre Hände gehören Ihnen. Und jeder ist für seine Rettung selbst verantwortlich. Schafft, oder wie es jetzt heißt, müht euch, dass ihr selig werdet, um euer Heil, oder wir könnten auch übersetzen, um eure Rettung. Wir gehen in einem großen Eiltempo mit der gesamten Menschheit immer weiter weg von Gott. Und in der zerrinnenden Zeit unseres Lebens verlieren wir das letzte Angebot Gottes, der uns ruft zur Umkehr, zu einem Schritt, den ich tun muss. Und wenn ich dies verschweige, werde ich schuldig am Evangelium, an der Freudenbotschaft. Dann sagen Menschen, das hat mir nie einer gesagt, dass ich das machen kann, dass ich jetzt herumkehren kann und das neue Leben ergreifen. Es gab in der Reformationszeit oder in der Nachreformationszeit, in der nachfolgenden Orthodoxie, ja große Theologenstreitigkeiten, wie weit die Mitwirkung des Menschen eigentlich gehen könne bei dem Heil. Wenn Gott allein das Heil bei uns wirkt, dann können wir doch gar nichts tun. Ja gut, sagten ein paar Theologen, sie sagten das nicht so einfach und so klar wie ich heute, sondern wie das Theologen tun, sehr kompliziert und in dicken Folianten, im großen Format, sagten sie, der Mensch kann höchstens den Riegel wegschieben, dass dann Jesus in ein Leben eindringen kann und dann all die Dinge bewirken kann. Aber da gab es im heutigen Jugoslawien, damals Illyrien genannt, den großen Theologen Flavius Illyricus. Der hat unheimlich dicke Werke geschrieben und hat die Lehre vertreten, der Mensch sei bei der Annahme des Heils so passiv wie ein Stein. Kann überhaupt nichts tun. Ich vertrete jene komische Lehre nicht und sie findet sich glücklicherweise nicht in der Bibel, sondern ich finde sehr viel vom Ruf, komm, tu, liebe, glaube. Da komme ich zum nächsten Punkt. Ich ordne es und Sie merken es immer, dass es eine kleine Zucht auch meines wirren Geistes ist, damit Sie nicht gar zu durcheinander kommen. Wir wollen die einzelnen Schritte sehr klar auseinanderhalten. Schafft, dass ihr selig werdet, ein klarer Befehl, Appell an den Willen. Gott wirkt beides, so hieß es im alten Luthertext. Gott wirkt beides. Ja, wie? Wir können, ja, aber warum versagen wir dann so oft? Wir versagen an all den Stellen, wo wir etwas ohne Gottes Gnade beginnen. Verstehen Sie den Unterschied? Tausend Dinge, die wir tun wollen. Ich wollte ein guter Mensch sein. Das ist mir noch nie gelungen. Nicht einen Augenblick. Mit meiner Bemühung, mit meiner Kasteiung, mit meiner Energie. Ach, das gab schreckliche Verkrampfungen. Aber wenn ich beginne, dort, wo Gott es will, wo Gott mir entgegenkommt, wo Gott wirkt, da kann ich doch, so wie dieses kleine Kind ihre Hand fassen kann. Sie können doch. Jetzt ist ganz schwierig, wenn wir in unserer Begrifflichkeit und vor allem mit unseren Vergleichen das noch einmal erklären wollen. Das stimmt. Wenn ich schon sagen würde, ich muss den Riegel wegschieben, dann wäre das vielleicht schon der Grund, dass ich mir was drauf einbilden würde und sagen würde, ich habe da was ganz Tolles gemacht. Es ist noch viel, viel weniger, was hier eigentlich geschieht. Ich fand bei einem Ausleger ein viel besseres Bild. Und das ist sicher richtig, dass die Bilder der Natur, der Schöpfung Gottes uns hier helfen können, wenn sie ihre Augen nehmen und in die Welt blicken und einer sagt, sieh doch, das ist gar kein Werk von ihnen. Sie benutzen die Gabe, die ihnen Gott gegeben hat und sie schauen, da müssen sie sich nicht anstrengen, da müssen sie gar nicht viel tun. Wenn einer sagt, schau doch, das ist nur das Selbstverständliche, was man tut. Und wenn Jesus an unseren Willen appelliert und uns gleichzeitig seine Gnade, sein hilfreiches Entgegenkommen darreicht, ist es doch kein Werk von uns. Das haben die Reformatoren gemeint. Es ging doch um ein entschlossenes Handeln in der Reformation. Und wie haben die dort Erneuerung betrieben in ihrem eigenen Leben? Wie sind sie hineingefahren in die Missstände und haben Sünde ausgeräumt und sind konsequent den Weg der Heiligung gegangen? Ich kann mein Leben verändern, natürlich kann ich es verändern, weil Gottes Gnade mich treibt. Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Jetzt muss ich noch ein kleines Trostwort sagen für die, die ich vorher ein wenig getroffen habe. Menschen, die an ihrem Willen schon lange zerbrochen sind und sagen, du weißt gar nicht, wie das in meinem Leben mich an die ganze Grenze meiner Kraft treibt. Ich will mit sündigen Dingen in meinem Leben brechen und ich werde die Dinge nicht los. Augustin hat das ja vielleicht am besten beschrieben, wenn er in seinen Konfessionen, in seinen Bekenntnissen dann schreibt, bis zu jenem Tag, wo ich mich ganz in die Arme Jesu geworfen habe, wollte ich zu Jesus und ich wollte auch nicht. Beides wollte ich. Wollen und nicht wollen. Und ich wollte nicht ganz zu Jesus und ich wollte nicht ganz von ihm weg. Ich wollte beides, nur ein bisschen. Und das war meine furchtbare Zerrissenheit, in der ich keinen Frieden fand. Das ist doch die Not von uns Christen. Dass wir das Evangelium hören und davon wissen und es doch nicht haben und nicht leben. Darum ist hier der Aufruf, schafft, dass ihr selig werdet, weil Gott wirkt, wollen und vollbringen. Gott macht das möglich. Gott schenkt das Wunder, dass ein Gebundener, ein ganz in seinem Innersten pervertierter Mensch sogar Dinge in seinem Leben aufgeben kann, wo selbst ein Psychologe sagen müsste, da sind so tiefe Prägungen seiner Seele, da ist nichts mehr möglich. Es ist möglich, dass mein Urebenbild, das Gott in mir schaffen will, wiederhergestellt wird, weil Jesus Christus Heiland und Erlöser ist, weil kein Werk der Finsternis hier mehr bleiben kann, wenn Jesus wirkt. Das heißt, ihr schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Warum denn mit Furcht und Zittern? Die Erneuerung, oder sage ich heute besser, die Reformation unseres eigenen Christenlebens, ist kein Spazierweg. Das ist ein Kampf auf Tod und Leben, weil sie da der Macht der Hölle entgegenschauen. Das, was aus ihrem Herzen rauskommt, ist nicht ihre feine Kinderseele, sondern sind die Abgründe der Hölle. Und wenn man sich entrüsten kann über die schrecklichen Untaten der Welt, wie die Hindus die Sikhs totschlagen, dann kennen sie wahrscheinlich ihr eigenes Herz nicht. Und solange sie sich noch entrüsten können über Hurerei in ihrer Umgebung, dann kennen sie ihr eigenes ehebrecherisches Herz und ihre Gedanken noch nicht. Das ist ein Ringen auf Tod und Leben, und deshalb gefällt mir dieses Lied von Winkler so. Und lesen Sie es zu Hause noch einmal durch und beten Sie noch einmal darüber. Ringe, dass dein Eifer glühe, halbe Liebe hält nicht Stich. Das geht nicht anders, sonst komme ich um. Aber das ist eine Trostbotschaft. Das ist ein Evangelium. Das war in der Reformationszeit so laut verkündigt werden. Gott wirkt beides. Gott kommt, um Menschen zu lösen. Darum ist er gestorben und darum wird er das heute auch wieder möglich machen können und erfüllen. Ich war in der Autowerkstatt und dann sagt der Monteur, jetzt müssen wir das Auto hochhieven. Ich ziehe den Kittel aus und krempel die Ärmel hoch und sage, ob wir zwei das schaffen. Dann lächelt er nur und sagt, da auf den Knopf drücken, den Hebel rumlegen, dann saust das hoch. Verstehen Sie, was Erneuerung meines Lebens ist. Wenn ich Jesus dem Raum gebe, der den Tod zerbrochen hat, vor dem der Teufel zittert, Heiligung meines Lebens in eigener Kraft nützt doch nicht und kann doch nichts wirken. Paulus sagt im Streit mit seinen Gemeinden, die auch ein wenig mit ihm gerechnet haben, wer der Bessere wäre. Es gibt ja auch bei Christen so komische Vergleicherei. Und dann sagt Paulus, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade, die in mir wirkt. Sie kennen wahrscheinlich die Kraft der Gnade noch gar nicht richtig. Der Huld und der Zuneigung Gottes, wie er ihr Leben verändern kann und verändern will und Neues aus ihnen macht. Wie kann das auf einmal lebendig bei ihnen werden? Wenn schon dieser alte, von der Krankheit geschwächte Körper des Paulus, der so viel Schweres erlitten hat, so viel wirken konnte an bleibender Frucht. Ihr Leben wird nicht vergeblich und nicht umsonst gelebt sein, sondern geben Sie ihm Raum, dass er wirken kann. Noch einen letzten Punkt. So gefällt das Gott nach seinem Wohlgefallen. Gott hat Spaß daran, an uns. Ach, ich weiß gar nicht, es wird in unseren Kirchen dieses komplizierte Evangelium vielleicht oft nicht verkündigt. Stattdessen werden die Leute aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen an Aufgaben der Verbesserung der Welt. Das leuchtet jedem ein. Das, was ich gepredigt habe, ist gewiss schwer verständlich und sehr kompliziert. Es wird nur dem klar sein, der es auf dem Hintergrund seines eigenen sündigen Lebens hört und sich vom Heiligen Geist erleuchten lässt. Und darum möchte ich Ihnen sagen, dass heute die meisten Menschen stressgeplagt sind. Und ich will es noch mal ganz deutlich sagen. Die meisten Menschen sind auch in ihrem frommen Willen schon lange überfordert. Wenn ich so viele Menschen treffe, die sagen, wissen Sie, ich gehe an keine Kirche, aber ich bemühe mich, ein anständiger Mensch zu sein. Ich will mich bemühen, aber das schaffe ich doch gar nicht. Ich bin so froh, dass ich mich hier versammeln kann und an jedem Abend mich vor Jesus beugen kann und ihm sagen kann, Herr, Jetzt reinige mich und heilige mich und wohne in mir und mache aus meinem Leben etwas Neues. Ich denke doch, dass in der Gottlosigkeit unserer Tage der Grund liegt, warum so viel gestresste Menschen sind. Der Mensch will alles aus seiner eigenen Kraft tun und nach der Aufklärung hat er die Verbindung zu Gott verloren. Das spielt im täglichen Leben keine Rolle mehr. Jetzt will er sein Leben bewältigen in einer seiner Selbstgöttelei und will da vor sich hinwerkeln. Und das muss in der Depression, in der Verzweiflung, in der Traurigkeit enden. Denn ich schaffe das doch nicht.
Wenn wir heute so schöne Blumen da hier haben, ist ja immer nett, wenn da so ein Brautpaar kommt. Gestern war wieder Hochzeit.
Die sind doch nicht schlechter als sie. Sondern das muss scheitern, weil zwei Menschen mit ihrem Ich gar nicht miteinander können. Das kann gar nicht gut gehen.
Wenn nicht Gott ein Wunder schafft. Und das will Gott. Menschen verändern durch seine Gnade, in denen er Raum gewinnt. Ich bin ja so glücklich, dass ich Gemeindepfarrer sein darf. Und da werde ich hineingenommen in ihr Erleben. Und was ich hier erzählen kann, das sind ja immer wieder Dinge, die sie mir erzählen. Keine Sorge, ich werde nicht das Vertrauen und gar das Beichtgeheimnis verletzen. Aber es sind Dinge, die ich weitergeben darf. Da erzählte mir ein Vater und sagte, ich bin die letzten Tage durch eine ganz furchtbare Not hindurchgegangen. Ich bin mir plötzlich bewusst geworden, wie ich mich an meinem Sohn versündige. Ja, warum? Ich wusste schon länger, er hat oft gesagt, man soll beten. Das Verhältnis Sohn und Vater war sehr gespannt. Aber wissen Sie, 16, 17, so die typischen Knallkörper, die da losgehen. Und der Vater wollte eben den jungen Sohn umbiegen. Und dann hat er öfter auf den Tisch gehauen und plötzlich ist dem vor Gott klar geworden, ich kann doch nicht mit dem Hammer drauf losgehen. Der ist mal so, der ist einfach anders. Den kann ich nicht mehr verändern. Ich kann ihn bloß noch lieben. Und dann sagte der Vater, es war furchtbar, bis ich vor Gott diese Schuld ausgeräumt habe. Und ich ging zu ihm hin und wir haben miteinander ein bisschen geredet. Und er war plötzlich wie verwandelt, ich habe ihm gar nichts verraten, was ich neu gesehen habe. Und der Vater sagte mir, und mir ging es wie ein Schwert durch mein eigenes Herz, ob ich es eigentlich hier nicht dauernd vor Gott falsch mache, weil ich gar nicht Raum gebe der Gnade Gottes. Da heißt doch vorher, und das gehört in den Zusammenhang hinein, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Sind Sie gesinnt wie Jesus Christus? Sagen Sie, das werde ich nie erreichen. Doch das will Jesus in diesem irdischen Leben schon ein ganz weites Stück erreichen. Sie können der Gnade viel zutrauen, aber Sie müssen sich zertrümmern lassen. In Ihrem stolzen Ich. Wir haben von der Hofacker Vereinigung so ein kleines Heft herausgegeben für Anleitung zur Predigt. Da hat zum heutigen Sonntagstext Dekan Dr. Walker aus Nürtingen eine nette Geschichte erzählt. Die wird vielleicht auch in manchen anderen Kirchen erzählt. Ich hoffe doch, sie ist so schön und ich will sie Ihnen auch nicht vorenthalten. Eine Frau hatte Geld zurückgelegt. Sie hatte nicht viel Einkommen von ihrer Rente. Sie sagte, ich weiß nicht, was man noch im Alter braucht. Da will ich so ein paar tausend Mark auf der Kante liegen haben für alle Notfälle. Und da hat sie es immer gewurmt, dass ihre Enkel davon sprachen, sie bräuchten eigentlich ein Klavier, aber die Familie hatte so wenig Einkommen und die 5000 Mark waren nicht aufzubringen. Und da passiert es nun, dass in einer Predigt gerade der Pfarrer davon spricht, dass wir warme Hände haben und mit warmen Händen viel Liebes tun können. Und dass diese warmen Hände eines Tages erkalten und die meisten Menschen unverständlicherweise warten, bis ihre Hände kalt sind und dann können sie nichts mehr tun. Und er hat dann zugerufen, wartet nicht, bis eure Hände kalt sind. Und diese Frau hat dann später erzählt und gesagt, es war wunderbar. Erst da bin ich von meinem Geiz, von meiner Habsucht, von meinem Sorgengeist losgekommen. Und wie herrlich ist, ich freue mich am meisten mit an dem Klavier. Und Gott wird mich wunderbar versorgen, darin bin ich gewiss. Dass wir frei werden, ist es doch. Vielleicht sitzen jetzt immer noch ein paar, die sagen,
Aber ich muss beten, dass mein Mann sich verändert in meiner Ehe. Ich habe eben gerade einen schwierigen Mann verwischt. Nein, sie sollen sich verändern, ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus. So fängt's an und hinten geht's weiter, Vers 15. Schade, dass wir nur die zwei Verse gelesen haben, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Kinder Gottes, ohne Makel, mitten in einem verderbten Geschlecht. Ihr sollt andere Leute sein. So will euch Gott haben. Gott will euch, uns alle reformieren heute. Er will jeden verwandeln. Er sagt, komm. Er appelliert nicht, dass man etwas aus sich herausquetscht, sondern gibt seiner Gnade Raum. Jesus gibt dir ein neues Herz und einen neuen Sinn. Ich habe Hoffnung für unsere Gemeinde und für unsere Kirche, wo wieder Christen sind, die sich ganz von Jesus erneuern lassen. Amen. Und singen wir vom Lied, O Gottes Sohn, du Licht und Leben, 504, die Verse 5 und 6. Herr Jesus Christus, du kannst uns dort treffen, wo wir immer wieder vor dir wegfliehen, wo wir das so gerne mit frommen Worten überdecken, dass wir vor dir gescheiterte Leute sind. Und du kommst ja mit einer frohen Botschaft, dass du uns aufrichtest, dass du uns in Dienst nimmst und neu machst und veränderst. Nicht bloß, dass du unser Herz veränderst, sondern sogar unseren Willen. Und du schenkst zu allem hin sogar noch das Vollbringen, dass wir mutig und entschlossen Schritte des Glaubens gehen können. Lieber Herr, wir wollen jetzt einfach bitten, dass jeder von uns sich dir ganz öffnet, dass wir das nicht wieder wegschieben und nur in einem Gefühl ruhen lassen, sondern dass wir die unbereinigten Dinge vor dir einfach klären, Sünde bekennen
Und dann dein großes, ermutigendes, frohmachendes Wort nehmen, dass du Wohnung machen willst in uns und neue Menschen machst. Wir bringen dir unsere Aufgaben und Verpflichtungen, in denen wir stehen. Dann gebrauche uns, Herr, zum Segen nach deinem Wohlgefallen. Mach aus unserem Leben etwas Wichtiges, Bedeutsames für andere Menschen. Und dann dürfen wir auch wirklich darum bitten, dass unser Leben von Grund auf erneuert wird. Wir wollen umkehren. Wir wollen, dass deine Gnade Raum gewinnt. Wir wollen auf dein Evangelium Ja sagen und uns mit ganzer Kraft dazu stellen. Und nun gib doch, dass dies Auswirkungen hat in unserem Leben. Und da bitten wir dich für die neue Woche, die vor uns liegt und für die Aufgaben, die uns dort erwarten. Segne auch unsere Gemeinde in all den Diensten und Verpflichtungen. Und wir wollen dich auch bitten für unsere Welt, wo so viel Schweres und Unheimliches geschieht, wo Menschen leiden. Lass es doch dort geschehen, dass deine kleine Christenschar auch in Indien jetzt dein Wort so aktuell sagen kann, dein Wort von der Versöhnung. Oder die, die dort in Äthiopien Dienst tun, unter den Hungernden, sei du ihnen nahe. Du kennst deine Gemeinde, stärke sie auch in der Verfolgung, die über dieses Land hinweggeht. Du weißt auch um die vielen geschlossenen Kirchen und um die inhaftierten Pfarrer in Äthiopien. Sei du dort heute Morgen nahe, kräftigen durch dein Wort. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, wollen wir einschließen in das Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen noch einmal Platz. Wir haben letzten Sonntag, das Lied gesungen, 563. Es mag sein, dass alles fällt. Das passt in unsere bewegten Zeiten, wo auch wir immer wieder durch so aufregende Tagesnachrichten erschreckt werden. Und das wollen wir singen. Es mag sein, dass alles fällt. 563, den ersten und den letzten Vers. Und Frau Dr. Stahl spielt uns einen Vers voraus. Das ist nicht die Melodie, die hier steht, sondern wir singen es nach der Melodie, wo wir es in den Jugendgruppen immer gesungen haben. Das ist die andere, gerade die, wo wir jetzt von der Frau Stahl hörten. Nun, erst noch
mal. Mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen, bald wenn du den Glauben fällst, dass sie
ist noch bekannt zu geben. Wegen BAZA-Vorbereitungen fällt der nächste Seniorenkreis, der angekündigt war, jetzt am Dienstag mit Herrn Boss aus. Der wird dann am 27. November, am letzten Dienstag, nachgeholt. Wir haben dafür einen Seniorenkreis in der Woche darauf, in der Also nicht in dieser Woche, sondern nächsten Woche dann. Ich hoffe, dass es jeder mitbekommen hat. Bei den Abkündigungen pflege ich zu sagen, dass die beste Weise, etwas geheim zu halten. Sie denken alle schon an ihre Nudelsuppe zu Hause und dann, also dass die Senioren das mitkriegen, dann ist am Mittwoch unser Bazar. Da liegen die Zettel. Ich glaube, sie wurden nochmal in die Reihen hineingegeben. Wir sind sehr dankbar, auch all den Hausfrauen, die uns noch einen Kuchen bringen. Am Vorabend kann man den abgeben oder dann am Vormittag vom Bazar. Vielen Dank für Ihr Mithelfen. Wir können das gut brauchen. Wir reden ja nie von den Aufgaben der Gemeinde. Wir werden am Anfang nächsten Jahres ein großes Bauvorhaben wieder haben. Wir wollen unseren Dobelgarten, den Platz so machen, dass er den Hartplatz, den Wetzplatz unserer jungen Leute, dass er befestigt ist. Das ist sicher ein Volumen von bald 200.000 Mark. Wir sind immer auch sehr dankbar, dass das in aller Stille so geschehen darf, ohne dass wir hier unsere Gottesdienstopfer für die Aufgaben der eigenen Gemeinde nehmen müssen. Vielen Dank auch, dass Sie da Verständnis haben. Am Dienstagabend, statt des Bibeltrainings, kommt Missionar Bieske aus Costa Rica, der ja lang in Hamburg die Straßenmission auf der Reeperbahn auch gemacht hat, und der würde gern noch 5 Viertelstunden mit uns Erfahrungen weitergeben, was man auf der Straße tun kann. Ich bin so glücklich, dass so viele von Ihnen auch immer wieder mitgehen, wenn wir drunten auf der Straße in Fußgängerzonen unsere missionarischen Einsätze gemacht haben. Es ist sicher hilfreich, wenn uns einer, der Erfahrungen hat, viel Praktisches mitteilt, was kann man tun und was kann man machen. Das wäre jetzt am Dienstagabend um 20 Uhr. Drüben im unteren Saal sind wir, weil oben schon der Bazar vorbereitet wird. Dann möchte ich noch abkündigen, der Kirchbauverein, das ist ein Verein, der immer noch besteht und der uns diese ganzen Bauvorhaben immer abwickelt, der hat eine jährliche Mitgliederversammlung, die ist am Montag, 12. November, Montag in 8 Tagen, um 20 Uhr, das ist am Anfang der Kirchengemeinderatssitzung. Ich möchte offiziell nach der Satzung hier im Gottesdienst dazu einladen. So, das Opfer heute ist für die Bibelverbreitung bestimmt. Das ist in der ganzen Welt, in der dritten Welt auch ein Problem, dass viele Staaten die Druckrechnungen für die Bibeln nicht bezahlen können. Wir wissen ja, die Bibelnot im Osten. Heute ist aber oft die Bibelnot in der dritten Welt noch schlimmer als im Osten. Ich habe das oft erlebt auf meinen Reisen, wie dann Prediger kamen und sagten, seit Monaten kriegen wir keine Bibeln, weil sie ihre Währungen nicht transferieren können und dann kann nicht gedruckt werden. Darum ist die Weltbibelhilfe eine wichtige Arbeit, die wir heute, das ist ein Opfer unserer Landeskirche, unterstützen. Nun wollen wir uns erheben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gerda Müller, geborene Jelitschka, 80 Jahre, Neffstraße 14. Herr Georg Werner, kaufmännischer Angestellter, 75 Jahre, Hofeldstraße 51 in Stuttgart 70. Bei einer dieser Bestattungen hörten wir das Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben, ich selbst werde ihn sehen. Und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Und nun will der Herr uns segnen, auch im Blick auf das, was in der nächsten Woche vor Ihnen liegt. Herr, segne ihn uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Thank you.